SRF Audio.
Regionaljournal Zentralschweiz, und da schauen wir heute genau hin. Zum Beispiel auf das Projekt Slow Water. Da will der Kanton Luzern mit verschiedenen Bauernbetrieben dafür sorgen, dass etwas gegen Trockenperioden wie gerade aktuell gemacht werden kann. Auf ein dunkles Kapitel in der Geschichte, wo Leute gegen ihren Willen versorgt worden sind, in einem sogenannten Bürgerasyl oder als Verdingkind.
Die Landwirtschaft hat lange Kinder eingesetzt, die Zwangsarbeit gemacht haben. Tatsächlich ist das in der grossen Mehrheit einfach eine Ausbeutung von billiger Kinderarbeit und man hat diesen Kindern ihre Kindheit und Jugend gestohlen.
Zu dieser tragischen Geschichte gibt es im Schweizerischen Agrarmuseum Burgrain jetzt eine neue Ausstellung. Und dann schauen wir auf Natur, respektive Naturgefahren. Da gibt es im Wallis ein Netzwerk von Naturgefahrenbeobachtern. Wir begleiten einen davon in der Serie von allen Regionaljournalen. Das Wetter heute Abend kann es da und dort noch weitere Gewitter geben. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und noch einmal Gewitter bei schwülwarmen 28 Grad. Am Mikrofon Sammy Studer. Im Moment ist es heiss und trocken für uns. Wir erleben eine der markantesten Trockenperioden seit Messbeginn. Das ist besonders auch für die Landwirtschaft ein Problem. Gegen Steuer geben will da das Projekt Slow Water von den beiden Kantonen Luzern und Basel-Land. Das Interesse an diesem Programm, wo es darum geht, Regenwasser möglichst zurückzuhalten, sei sehr gross, hat mir vor der Sendung im Gespräch der Thomas Meyer gesagt, der Abteilungsleiter Landwirtschaft beim Kanton Luzern.
Insgesamt haben sich rund 110 Betriebe gemeldet für eine Beratung. Und mit 57 Landwirtschaftsbetrieben haben wir bereits eine Vereinbarung unterzeichnen, dass sie jetzt entsprechend dem Projekt Slow Water auch Massnahmen umsetzen. Wenn sie Massnahmen umsetzen, dann beraten wir die einerseits vorgängig beraten, vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung her. Plus, wir haben auch noch eine private Person, die sehr viel Erfahrung hat im Bereich von Retentionsmassnahmen, die nach auf die Betriebe gehen, mit dem Bauer, mit der Bäuerin anschauen, wo die Herausforderungen sind und dann gezielt eigentlich beraten, was für Massnahmen dass man da jetzt eigentlich könnte umsetzen.
Kann man vielleicht sagen, ganz konkret, was machen denn die anders als andere Landwirtschaftsbetriebe?
Sie versuchen gezielt, das Regenwasser, das auf ihre Flächen fällt, versuchen, so gut wie möglich zu versickern oder zum Teil auch versuchen, zu speichern. Es geht ja eigentlich in dem Slow Water darum, dass man eigentlich will, dass das Wasser langsamer abfließen und relativ rasch gespeichert werden kann. Und das hilft nachher natürlich in Extremsituationen, in Trockenheit, dass man nachher länger eine höhere Bodenfeuchte erreichen kann. Da muss man aber jetzt vielleicht sagen, das Projekt ist 2024 gestartet. Wir sind nach wie vor in der Anfangsphase. Von dem her können wir jetzt gerade in dieser Herausforderung, die wir dieses Jahr haben, mit der sehr hohen Trockenheit, mit der extremen Hitze, sehen wir hier jetzt noch nicht grosse Unterschiede von Betrieben, die Massnahmen umsetzen, gegenüber den anderen Betrieben, die nicht gezielt solche Massnahmen umsetzen.
Das heisst, auch die Betriebe, die schon etwas gemacht haben, da gibt es 27, die schon angefangen haben damit eigentlich im Kanton Luzern, auch die Betriebe leiden aktuell unter der Trockenheit.
Ganz klar. Also, wie gesagt, die haben erste Massnahmen umgesetzt. Das braucht eine längere Zeit, dass man da nachher dann auch effektiv Wirkung sieht. Man kann aber erkennen, dass gerade wenn die Trockenheit in der Anfangsphase, wo vielleicht der eine oder andere Betrieb, der so gezielt die Massnahmen noch nicht umsetzt, vielleicht schneller die Trockenheit gespürt hat, dass die Betriebe dort noch genügend Bodenfeuchte hatten. Aber wenn es so eine lange Dauer ist, wie wir sie gerade jetzt diesen Sommer haben, dann stellen wir fest, dass wir auch hier an die Grenzen stossen.
Wie schlimm ist die Situation jetzt ganz generell geschaut auf die Landwirtschaft? Wie schlimm ist sie aktuell?
Ja, sie ist extrem, oder? Einerseits natürlich im ganzen Ackerbau, wo die Getreidekulturen der grösste Teil ist, dröschen. Der Mais, der massiv leidet unter dieser Wasserknappheit, unter dieser Hitze. Und dann die Spezialkulturen, die man müsste bewässern können, die zum Teil ja keine Wasserentnahme mehr möglich sind. Und durch das natürlich auch Probleme hervorruft, oder? Und nicht zuletzt natürlich in der Tierhaltung, wo auch entsprechend Wasser braucht, wo man an Grenzen stossen.
Das Projekt läuft in den Gemeinden Lauteren, Hergiswil, Willisau, Mensnau, Romos und Reide um die 11 Gemeinden im Oberbasel-Biet. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen mit dem Kanton Basel-Land?
Die Projektidee ist dazu mal in Willisau entstanden, am Swiss Water Climate Forum. Und dort haben eigentlich dann die Projektskizze ist dann im Kanton Basel-Land ausgeschafft worden, weil sie natürlich gerade aufgrund von weniger Niederschlägen, von wasserdurchlässigeren Böden stärker betroffen sind. Und dann ist aber durch das, dass der Event in Willisau war, ist dann ein Gemeindepräsident, konkreter Gemeindepräsident von Hergiswil, auf uns zugekommen, von Kanton Luzern, und gefragt, ob wir nicht auch Interesse hätten an diesem Projekt. Und aufgrund der Veränderungen, die wir natürlich die letzten Jahre so festgestellt haben mit dem Klimawandel, haben wir gesagt, ja, da sind wir sehr gern bereit. Und vom Bundesamt für Landwirtschaft, das Projekt wird vom Bund mitfinanziert, ist eigentlich die Auflage gekommen, dass wir ein Gebiet auswählen müssen, das nicht vergleichbar ist mit dem Kanton Basel-Land. Und der Kanton Basel-Land ist primär eigentlich der Bereich von Spezialkulturen, wo wir dort eigentlich im Fokus haben, die Regionen. Und bei uns ist es primär eigentlich ein Futterbaugebiet, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen haben und so eigentlich können schauen können, welche Massnahmen in welchen Gebieten sich bewähren.
Das Projekt, das wird ja auch finanziell unterstützt. Was können da die Bäuerinnen und Bauern erwarten, die mitmachen?
Wir haben ja sogenannte hydrotechnische Massnahmen, wie wenn man einen Teich machen oder eine Keyline machen. Das sind so Versickerungsgräben, die man entlang der Höhenlinie anlegen. Dann werden die Investitionen, die Kosten, die dort anfallen, werden mitfinanziert von Bund und Kanton. Es bleibt immer ein Anteil Restkosten, die der Bauer selber tragen muss, das ist klar. Und dann gibt es sogenannte Bewirtschaftungsmassnahmen. Das sind Massnahmen, die wir heute schon können, mit schonender Bodenbearbeitung, Hecken, Pflanzen, Agroforst, aber auch Sum auf Ackerland. Und solche Massnahmen, die werden nachher dann einfach jährlich entschädigt im Rahmen von dem, wie sie die Bewirtschaftungsmassnahmen umsetzen. Gleichzeitig gibt es einen Betriebsbeitrag, wenn jemand mitmacht, wo das einfach auch der administrative Aufwand, den der Betrieb hat, entsprechend entschädigt wird.
Der Thomas Meyer, Abteilungsleiter Landwirtschaft beim Kanton Luzern. Zu den Nachrichten vom Tag mit der Evelyn Fischer. Menschen mit und ohne Behinderung sollen zusammen Sport treiben. Das ist das Ziel von einem Projekt, das der Kanton Luzern zusammen mit der Stiftung Brändi angestoßen hat. Das Brändi bietet im Kanton Luzern unter anderem über 1'000 geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze.
Seit dem letzten August haben 20 Leute vom Brändi Willisau in Sportvereinen mitgemacht. Sie sind shooten, klettern oder schwimmen. Um Berührungsängste abzubauen und zu sensibilisieren, sei es wichtig, dass Leute mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenkommen. Das sagt Roman Pechhaus. Er ist der Beauftragte für Inklusion im Sport im Kanton Luzern.
Wir wollen das pushen. Es ist ja ein Thema, das alle angeht. Es ist nicht etwas, was wir jetzt nur im Sport machen. Es geht ja schlussendlich auch in alle Gesellschaftsthemen hinein. Das Ziel ist eigentlich wirklich die Inklusion, also die Sensibilisierung, die dann stattfindet, auf beide Seiten raus.
Nach der Pilotphase mit dem Brändi Willisau will der Kanton Luzern das Inklusionsprojekt jetzt auch an den anderen Standorten vorantreiben. Im Kanton Luzern ist eine pflegebedürftige Frau bestohlen worden, und zwar von einer Polin, die bei ihr als Pflegehelferin gearbeitet hat. Bargeld und Wertgegenstände im Wert von etwa 2'500 Franken soll die Frau mitgenommen haben. Die Täterin hat auch in Zürich zugeschlagen, bei einem betagten Ehepaar. Dort hat sie sogar Ware im Wert von etwa 66'000 Franken verwünscht. Die 48-jährige Frau, die geständig ist, ist jetzt von der Staatsanwaltschaft Zürich angeklagt. Im Kanton Nidwalden. Dort hat es zusammen gestern einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben. Auf der Seelisbergstrasse war eine TÜV-Gruppe unterwegs. Ein Auto hat die überholt und dabei einen TÜV touchiert. Der Lenker hat wegen dem Kontrolle über den TÜV verloren und ist umgekehrt, aber unverletzt geblieben. Die Kantonspolizei Nidwalden sucht jetzt ein Auto, das überholt hat. Es dürfte ein schwarzer Mittelklasswagen sein, eventuell ein SUV, mutmaßlich mit Urner Autonummern.
Ein Bürgerasyl. Beim ersten Mal hören mag das Wort harmlos tönen, etwas wie ein Altersheim. Viele Gemeinden in der Zentralschweiz hatten so ein Haus, zum Teil bis seit 1960er Jahren. Auch in Alberswil im Luzerner Hinterland hat es eins gegeben. Heute ist in diesem Haus ein Teil vom Schweizerischen Agrarmuseum Burg Rhein drin. Und das zeigt jetzt in einer Ausstellung, Leute in Bürgerasyl sind nicht gut umsorgt, sondern vor allem versorgt gewesen. So Institutionen waren Orte, wo die Behörden Armutsbetroffene günstig und mit wenig Freiheiten unterbringen konnten. Maria Schmidli ist zu Alberswil vorbeigegangen und hat sich die Geschichte vom Haus erzählen.
Also das war die Knechtenstube. Früher mal.
Beatrice Limacher tut die Türen auf zu einem grossen Raum. Die ehemalige Leiterin vom Agrarmuseum Burg Rhein hat die Geschichte vom Bürgerasyl zu Alberswil recherchiert. Die ehemalige Knechtenstube ist heute ein Sitzungszimmer mit einem langen Tisch. Auf den legt Beatrice Limacher ein schwarz-weiss Foto.
Also wir sehen das heutige Haus, wie es vor Jahrzehnten ausgesehen hat. Und das ist ganz klar als Armenanstalt Etiswil, Alberswil beschriftet gewesen.
Es ist ein massives Gebäude, dreistöckig. Vor dem Gartenhag stehen Männer in Arbeitskleidern und mehrere Rosse.
Es war nebenbei eine grosse Bauerei dazu, ein Landwirtschaftsbetrieb. Und das ist klar, dass die Leute dort drauf natürlich, wer hat können, gearbeitet haben. Es sind Haufen Arbeiten angefallen draussen, aber auch natürlich im Haushalt, vom Kochen, Waschen, Flicken, Nähen etc. ist natürlich alles abgedeckt werden.
Und zwar vor allem von den Leuten, die dort untergebracht oder eben versorgt waren.
Also da sind sehr viele arme Leute natürlich da gewesen, Leute, die auch eingewiesen worden sind. Das sind Knechte, Mägde vor allem gewesen.
Eingewiesen wurden. Das heisst, Behörden haben sie ins Heim gesteckt, ohne dass die Armutsbetroffenen hätten mitreden können. Sie wissen auch von Menschen mit Behinderungen, die ins Armenasyl haben müssen, sagt Beatrice Limacher. Es waren Baudeckerschwestern, die das Haus geführt haben. Gegeben hat es die Armenanstalt etwas weniger als 100 Jahre, von 1873 bis 1962. Bis zu 80 Leute, sogenannte Insassen, haben auf engem Raum zusammengelebt. Es gab zwei Schlafsäle, einen für die Männer, einen für die Frauen.
Es war einfach ein grosser Raum, in dem Bett hineingestellt waren. Und weil es so viele Leute zwischendurch waren, ist manchmal das Nachttischchen kaum mehr Platz gehabt.
Die Regeln im Heim waren streng. So war es zum Beispiel ganz klar, wer das wo essen darf. Das hat sie von einem Bauer erfahren, der den Betrieb rund um die Anstalt bis in die 1950er Jahre geleitet hat.
Also sicher, die Insassen haben zusammen gegessen, die Schwestern haben dann separat gegessen, in ihren Räumlichkeiten. Und der Betriebsleiter und seine Festangestellten, die es noch hatten, die haben dann auch separat in den Knechtenstuben gegessen.
Warum diese Trennung? Da können Sie nur mutmassen, sagt Beatrice Limacher. Wahrscheinlich sei es darum gegangen, eine klare Grenze zu ziehen zwischen der Leitung und den Angestellten auf der einen Seite und den Insassen auf der anderen. Darum passe für sie auch der Titel so gut von der Ausstellung, wo das Museum im Moment auf dem Käseplatz vor dem Haus aussen zeigt. «Ich bin einfach niemand gewesen», heisst sie.
Weil die Leute, die hier waren, haben wirklich nichts zu sagen gehabt. Haben zum Teil keine Angehörige mehr gehabt oder sind abgeschoben worden, weil sie irgendeiner einer Form nicht mehr vielleicht in die Familie oder in die Gesellschaft gepasst haben. Die haben keine Stimme für sich, was für sie gerettet.
Und das will die Ausstellung ändern, wo ähnliche Geschichten ins Zentrum stellt. Es ist eine Wanderausstellung, die schon an verschiedenen Orten in der Schweiz gezeigt worden ist und jetzt eben zu Alberswil ist. In drei Pavillons aus Holz geht es um die sogenannten fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Also eben unter anderem, dass Behörden Leute in Heim versorgt haben. Auch das Thema der Verdingkind gehört hier dazu. Auch diesen Mädchen und Buben, die auf Bauernhöfe verteilt worden sind, gibt die Ausstellung eine Stimme.
Wenn der Bauer mit dem Strick oder dem Gürtel in der Hand kam, bedeutete das nichts Gutes.
Der Barry war mein Ein und Alles. Ihm konnte ich in die Augen schauen, mit ihm weinen. Im Winter gab er mir warm.
Das ist das Fell von meinem Hoppel. Der Bauer hat es mir an einem Sonntagabend hingeworfen und gesagt, der Braten am Mittag habe wunderbar geschmeckt.
Das Thema der Verdingkind, das passe gut ins ländliche Alberswil und zum Agrarmuseum, sagt Marcel Henki. Er gehört zum Team, das die Ausstellung gemacht hat.
Die Landwirtschaft hat lange Kinder eingesetzt, die Zwangsarbeit gemacht haben. Theoretisch war das auch ein fürsorgerisches Arrangement. Also eine arme Familie konnte ihre Kinder nicht ernähren. Sie haben sie einer Bauernfamilie gegeben, in Pflege. Die Bauernfamilie hat sie sollen pflegen. Tatsächlich war das in der grossen Mehrheit einfach eine Ausbeutung von billiger Kinderarbeit. Und man hat diesen Kindern ihre Kindheit und Jugend gestohlen.
Genaue Zahlen gibt es hier weder für die Schweiz noch für das Luzerner Hinterland. Das Bundesamt für Justiz geht von mehreren hunderttausend Leuten aus, die von verschiedenen Massnahmen betroffen sind. Im ländlichen Raum sei es im letzten Jahrhundert normal gewesen, dass es auf Bauernhöfen Verdingkinder hat, sagt Marcel Henke.
Und gleichzeitig haben die Verdingkinder aber schon immer auch gespürt, dass sie eben nicht normal sind, auch in der Schule. Überall sind sie schikaniert worden. Also auch wenn es hätte auch die gegeben, die es gut hatten in einer Bauernfamilie. Das war leider selten gewesen, aber sie hat es gegeben. Aber die haben dann trotzdem das Gespüren bekommen in der Schule, dass sie nicht dazugehören, dass sie weniger wert sind.
2013 hat die damalige Bundesrätin Simonetta Sommaruga die ehemaligen Verdingkinder und alle anderen Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen im Namen des Bundesrats um Entschuldigung gebeten für das Leid, das ihnen angetan worden ist. Also auch die Leute, die in Alberswil in der Armenanstalt versorgt worden sind.
Zusammen mit dieser Entschuldigung hat die Politik auch forciert, dass es Ausstellungen gibt zum Thema. Die Ausstellung in Alberswil beim Agrarmuseum Burgrain ist noch bis am 4. August. Und jetzt zu unserer Serie von allen Regionaljournal.
Netzwerk, das verbindet und zusammenhebt.
Gletscher, die schmelzen, Felsen, die abbrechen, Hänge, die rutschen. In den Bergen lauern ein Haufen Gefahren. Für Menschen zu schützen, die in den Alpentäler unterwegs sind oder dort wohnen, setzen Bergkantone bei der Überwachung auf Webcams, Sensoren und automatische Alarmsysteme. Im Kanton Wallis werden 150 Standorte permanent überwacht. Trotz präziser Überwachung, noch wichtiger für das Schutzsystem in den Bergen, sind Menschen, Naturgefahrenbeobachter. Wer sind die und warum braucht sie? Sabine Steiner vom Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis mit dem Beispiel aus dem Mattertal.
Das Mattertal ist ein raues Tal mit steilen und hohen Felshängen links und rechts. Es hat 29 Viertäusiger, darunter auch das Matterhorn und die Dufourspitze. Mit den hohen Gipfeln, den steilen Bergflanken, den Gletschern und den vielen Bächen kehren im Mattertal Naturgefahren zum Leben dazu, sagt Klaus Tscherig. Der 59-Jährige ist der Chef-Naturgefahrenbeobachter vom Tal.
Wir haben halt schon alles, also von Steinschlag bis Murgang, bis Lawine, Felsabbruch, Gletscherabbruch.
Seit 25 Jahren beobachtet der Klaus Tscherig im Auftrag von der Behörde Natur. Er macht das, wie alle Naturgefahrenbeobachter im Wallis, als Nebenbeschäftigung, schafft auf Stundenbasis. Er muss die Wettersituation im Blick haben und auch die heikel stellen. Weil es eine Nebenbeschäftigung ist, sind die meisten Naturgefahrenbeobachter Bergführer, also so wie der Klaus Tscherig, oder Förster. Leute also, die sowieso im Gelände unterwegs sind und die Region kennen. Wir müssen im Mattertal nicht wieder weggehen und auch nicht hoch einen Prüf für heikle Stellen zu sehen, sagt Klaus Tscherig. Eine solche Stelle, ein Grabo, Zerbrico, der Fallzug, wie die Einheimischen sagen, wo es immer wieder Murgang gibt. Erst gerade vor ein paar Tagen wieder ist ein Murgang durch Hangebrich gekommen.
Wir sehen hier, die Bagger sind hier noch auf Platz und die bleiben auf Platz, weil jetzt zum Beispiel nächste Woche hat es am Abend immer wieder Gewitter angesagt. Und da ist natürlich die Chance gross, dass hier weitere Murgänge kommen. Und da kann man sehr schnell intervenieren.
Und schnell intervenieren ist wichtig. Das Tal ist an dieser Stelle eng. Die Kantonsstrasse geht über den Grabo drüber und auch die Gleise von der Matterhorn-Gotthardbahn zwischen Visp und Zermatt. Und auch der Bahnhof Herbrico ist noch. Kommt nach einem Gewitter viel Schutt und Gröll, kann das auch die Strasse, das Gleis oder den Bahnhof brechen. Naturgefahrenbeobachter müssen also die Wetterprognose im Griff haben. Und droht ein Murgang, dann sind es euch, die die Behörden und die Bahn informieren und Empfehlungen machen, z.B. für die Strasse und die Zugstrecke zu sperren. Eine andere heikle Stelle ist weiter taliwärts zu Randau. Der Klaus Tscherig steht am Rand des Dorfes und schaut an den Hang vis-à-vis.
Wir sehen hier verschiedene Sachen.
Der Klaus Tscherig zeigt auf rechts auf eine breite, kahle, fast weiße Felsfläche hoch oben an und die Gröllhäufe unten auf dem Talboden mit grossen Steinblöcken.
der grosse Bergsturz von 1991.
Der bei dem Bergsturz vor 35 Jahren sind 30 Millionen Kubikmeter Fels und Gestein erbrechen gekommen.
Das war also ein riesiger Felssturz.
Und es war ein grosses Glück, es gab keine Menschen zu Schaden gekommen. Der Klaus Tscherig war damals selber bis kurz vor dem Bergsturz im Gelände und hat Naturgefahrenbeobachter unterstützt. Die hat es damals auch schon gegeben. Das System war aber noch nicht so verankert und durchorganisiert wie heute. Und die Beobachtung hat sich auf die Gefahren im Winter fokussiert, also auf Lawinen. Erst später ist dann der Sommer dazu gekommen. Und dann zeigt der Klaus Tscherig auf die andere Seite des Hangs.
Ich sehe hier gerade links daneben im Blüsch schön auf den Biesgletscher und auf das Weisshoro.
Eine idyllische Berglandschaft kennt man meinen. Berggipfel und Gletscher, darunter Weide, Wald und Bergbach mit frischem Schmelzwasser. Aber der Eindruck täuscht. Der Biesgletscher und auch die Hängegletscher an der Steil- und Nordwand vom Weisshoro sind unter permanenter Überwachung. Eis kennt die nämlich vom Gletscher ein Brichakio. Gerade erst vor kurzem hat man hier einen Wanderweg und eine Deponie sperren. Der Klaus Tscherig nimmt seine Notel aus dem Hosensack. Er hat hier verschiedene Applikationen drauf, wo er auf das Überwachungssystem zugreifen kann.
Aber das ist jetzt hier so eine Plattform, wo ich diverseste Sachen sehe. Aber da kann ich zum Beispiel Zermatt, ganze Bergbegelmessungen habe ich drauf. Da hat es eine Kamera gesehen, ich da im Winter Schneehöhenmessungen, alles Mögliche ist da drauf.
Zum Beispiel auch die Überwachung vom Biesgletscher. Auf einem Bild ist der Gletscher und seine Umgebung zu sehen, aber nicht in einer Farbe wie nur wir gesehen, sondern eingefärbt. Grün, Gelb, Rot, Violett.
Je nach Fahrzeichen ist der Anwohner, der Gletscher ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger bewegt. Oder? Das heisst, je dunkler eingefärbt, hier am südlichen Rand, bewegt er sicher schneller als rechts. Und das messt jetzt aber das Radar, das hier im Gegenhang ist.
Die dunklen Bereiche, die es mehr Bewegung gibt, sind aber kein Grund zur Besorgnis, betont der Klaus Tscherig und erklärt, jetzt im Sommer heisst es wegen der Hitze mehr Wasser in den Gletscher drin.
Wasser wirkt also fast wie, so, wie eine Gleitschicht unter den Gletscher.
Und darum, wegen der Gleitschicht, sind die Gletscher gerade jetzt mit den hohen Temperaturen nur mehr in Bewegung. Aber eben im Fall des Biesgletscher nichts Aussergewöhnliches, wie der Klaus Tscherig sagt. Gleich aber sein Gut hat Naturgefahrenbeobachter ein Auge drauf. Die technische Überwachung sind eine grosse Hilfe für Naturgefahrenbeobachter. Aber die Technik hat auch Grenzen.
Ein Radar sollte vielleicht einen Hang überwachen. Irgendeine Kamera sollte einen Sektor überwachen.
Als Naturgefahrenbeobachter hat der Klaus Tscherig aber ein breiteres Wissen. Er kennt nicht nur den Hang, sondern auch die Geschichte des Hang. Und das eben von der ganzen Region.
Wir haben die Gesamtübersicht. Oder? Wir haben einfach ein bisschen gespürt, wen, wo, was. Und wir sind halt überall im Gebiet umeinander.
Dass Naturgefahrenbeobachter wichtig sind und sie brauchen, von dem ist man in der Walliser Kantonshauptstadt Sitte überzeugt. Der Martin Proksch ist beim Kanton zuständig, für das das Überwachungsnetzwerk im Wallis funktioniert. Seine Abteilung bereitet zum Beispiel Daten für Naturgefahrenbeobachter auf und organisiert Ausbildungen.
Für uns sind die Naturgefahrenbeobachter eigentlich das zentrale Element vom Naturgefahrenmanagement im Kanton. Also das ist wirklich einer der Hauptsäulen. Da basiert extrem viel drauf und auf die stützt mir sehr oft ab.
Rund 100 Beobachter sind im Wallis im Einsatz. Die allermeisten sind Männer. Auf Ski ist der Kanton angewiesen, für das das Überwachungsnetzwerk funktioniert. Wie wichtig die Naturgefahrenbeobachter können sein, zeigt die Naturkatastrophe von Plateau vor einem Jahr. Das war der Beobachter, erzählt Martin Proksch, der als erster gemerkt hat, dass am kleinen Nesthoro etwas in Bewegung war.
Der Beobachter hat genau zwei Wochen vor dem Abbruch einen Murgang gesehen. Und zwar, weil er auf der anderen Talseite vor Ort war. Und er hat gesehen, okay, da ist ein Murgang passiert. Und er hat es nachher den Behörden, der Gemeinde und dem Kanton gemeldet. Und deshalb ist das nachher, ist eigentlich die ganze Geschichte zum Laufen gekommen.
Die Behörde hat nach der Meldung sofort reagiert und die Überwachungsmaschinerie in Gang gesetzt. Was kurz darauf passiert ist, ist bekannt. Man hat das Dorf evakuiert und am 28. Mai 2025 hat ein Berg- und Gletschersturz Plateau und er sich begraben. Der Fall zeigt, es braucht beide. Du Mensch und die Technik. Gleich wie gut, dass die Technik sie und künftig euch kommen, am Schluss braucht es immer die Expertise von einem Menschen und jemand, der eine Entscheidung treffen, ist der Martin Proksch überzeugt.
Wir haben es mit der Natur zum Tür, die macht immer noch, was sie will. Die ist extrem komplex und bisher gibt es noch kein System, das einfach das Gespür von jemandem, der sein Leben lang in einer Region verbracht hat, der die ganze Zeit draussen ist, das kann bisher noch kein technisches System ersetzen.
Alles in allem funktioniert das Überwachungsnetzwerk im Wallis gut, auch wenn der Klimawandel und die Veränderungen, die er mit sich bringt, eine Herausforderung sind. Zurück ins Mattertal zum Klaus Tscherik. Für den Moment hat er fertig beobachtet und ist wieder mit dem Auto unterwegs. Er ist gerne naturgefahrener Beobachter, auch wenn er weiss, absolute Sicherheit gibt es nicht.
Wir haben immer das Gefühl, wir haben alles im Griff und können alles beherrschen, aber das ist leider nicht so. Schlussendlich. Die Natur zeigt, was läuft. Und wir können es nur bestmöglich beobachten und es hat jetzt gross kommt, auf die Seite gehen.
Mensch und Technik sind also wichtig, aber am Schluss hat, trotz Überwachungsnetzwerk, Natur das letzte Wort.
Sabine Steiner zum Netzwerk von Naturbeobachter im Wallis. SRF 1 mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 17:04. Kräftige Gewitter sind über einen Teil von unserer Region gezogen und es kann auch noch mehr oben runterkommen. Detail gibt es jetzt im Wetterbericht mit Jürg Ackermann von SRF Meteo.
Neben dem sonnigen Abschnitt ziehen dann dort heute Abend noch Regengüsse oder Gewitter vorbei, vereinzelt auch kräftige. Im Laufe des Abends wird es an der meisten Orten trocken, als letztes dann auch in den Urneralpen. Morgen scheint dann zwar immer mal wieder die Sonne, es kann aber schon am Vormittag kurz mal nass werden. Besonders aber morgen Nachmittag und Abend sind dann auch wieder Regengüsse oder zum Teil kräftige Gewitter möglich. Dabei kann es mal stark winden und regnen kommen und auch Hagel ist lokal dabei.
Das war es für heute vom Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendung verantwortlich ist Evelyn Fischer. Am Mikrofon verabschiedet sich der Sammy Studer.
Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.